Herzlich willkommen zu Flightcast, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Luftfahrt. Was Sie rund ums Fliegen immer schon interessiert, hat Michael Czoklich für Sie recherchiert.
Flightcast ist wieder da. Wir starten heute mit der dritten Staffel und freuen uns, Sie alle wieder mit spannenden Themen versorgen zu können. Heute sind wir zu Gast in der Chefetage der Auer. Wir sind zu Besuch bei Alexis von Hundsbruch, dem CEO, also dem Vorstandsvorsitzenden der Auer. Er hat die Fluglinie durch die Krise gesteuert, gegroundet, ein 600 Millionen Euro Hilfspaket verhandelt, mit den Mitarbeitern ein 300 Millionen Sparpaket verhandelt, den Lieferanten 100 Millionen abverhandelt und Mitte Juni die ersten Flugzeuge wieder in die Luft gebracht. Getroffen habe ich Alexis von Hundsbruch in der Kantine von Austrian Airlines im Erdgeschoss des Headquarters. Herr Hundsbruch, was war denn für Sie die schwierigste Situation in den vergangenen Monaten?
Ja, ganz klar, der 19. März, das war der Tag, an dem wir unseren Flugbetrieb eingestellt haben und ich mich vor die Mannschaft stellen musste und vor die Presse, um mitzuteilen, dass wir den Flugbetrieb vollständig eingestellt haben. Und dabei wusste ich nicht, für wie lange wir das tun würden und wann wir jemals wieder fliegen können würden. Und damit war mir schon sehr klar, nicht nur, dass ich ein sehr mulmiges Gefühl im Bauch hatte, sondern dass es auch eine sehr, sehr schwierige und unsichere Zeit ist, die da vor uns liegt. Und das war für mich sicherlich der schwierigste Tag in den letzten Monaten.
Dieser schwierigste Tag, hat der dazu geführt, dass Sie sich auch manchmal gefragt haben oder vielleicht auch öfter gefragt haben, schaffe ich das alles überhaupt?
Also ich war zumindest zu jedem Zeitpunkt zuversichtlich, dass es einen Weg gibt, der uns aus dieser Krise herausführen kann. Aber ich war auch zu jedem Zeitpunkt sorgenvoll, ob wir diesen Weg schaffen, weil es natürlich wahnsinnig schwierig ist. Uns ist natürlich das Geld zwischen den Händen zerronnen. Und wir hatten eine sehr, sehr komplexe Verhandlungssituation. Wir brauchen Staatshilfe. Das heißt, wir mussten mit der Regierung verhandeln, wir mussten mit Banken verhandeln, wir mussten mit unseren beiden Betriebsräten verhandeln, mit dem Flughafen verhandeln, mit lauter Lieferanten verhandeln und natürlich auch noch mit unserem Eigentümer. Also das war schon sehr kompliziert, weil das musste auch alles zum gleichen Zeitpunkt dann auf dem Tisch liegen als Gesamtpaket, damit es aufgeht. Und dass das schwierig war und dass es da an vielen Stellen hätte schiefgehen können, war klar. Aber die Zuversicht, dass wir das schaffen können, war auch immer da, weil ich weiß, wir haben ein super Team und dass dieses Team durch dick und dünn gehen kann und krisenerprobt ist, hat sich jetzt gerade wieder gezeigt.
Gibt es so etwas wie eine besondere Erkenntnis, die Sie aus dieser Zeit gewonnen haben?
Oh, ich habe sehr viele Erkenntnisse gewonnen, teilweise über mich selbst und auch über viele andere Beteiligte. Ich glaube, Helmut Schmidt, der ehemalige deutsche Bundeskanzler, hat mal gesagt, in der Krise zeigen die Menschen ihren wahren Charakter. Und das ist hier so gewesen, im Positiven wie im Negativen. Aber ich muss sagen, ich habe überwiegend sehr positive Überraschungen erlebt seitens der Leute, die an diesem Paket jetzt mitverhandelt haben, aber auch seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Austrian Airlines.
Und über die Negativen schweigen Sie höflich.
Ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Podcast.
Wenn Sie es auf einer Skala von 1 bis 10 aufschlüsseln müssten, in welchem Zustand befindet sich die Auer derzeit? Nehmen wir 1, ist die Bestnote.
Also im Sinne von, wie weit sind wir auf unserer Reise in Richtung Normalität? Da sind wir jetzt vielleicht bei 7 oder 6, irgendwo so da in der Gegend. Das heißt, wir haben jetzt natürlich einen ganz wesentlichen Schritt geschafft. Wir haben es vermieden, in die Insolvenz zu rutschen, in die wir definitiv gerutscht wären, wenn dieses Staatshilfepaket nicht zustande gekommen wäre. Aber wir wissen auch, dass die Corona-Pandemie uns noch über einen langen Zeitraum begleiten wird und die Luftfahrt auch noch über einen langen Zeitraum sehr, sehr stark getroffen sein wird. Deswegen ist der lange, mühselige, steinige Weg der Wiederberappelung für dieses Unternehmen auch noch einer, den wir gehen müssen und der schwierig sein wird. Aber auch hier, ich bin überzeugt davon, dass die Zukunft für die Luftfahrt grundsätzlich gut ist. Reisen ist ein Grundbedürfnis der Menschen und die Menschen werden auch wieder anfangen zu reisen, sobald es die Rahmenbedingungen wieder erlauben und irgendwann wird dieser Zeitpunkt noch eintreten. Deswegen bin ich mir sicher, dass es den Schweiß aller edlen wert ist, dieses Unternehmen durch diese schwierige Phase durchzutragen und dann in einigen Jahren hoffentlich wieder zu einem wirtschaftlich gesunden und dann wachsenden Unternehmen wird.
Wenn Sie sagen 6 oder 7, dann ist das Unternehmen derzeit aber ungefähr 60% vom Bestzustand entfernt.
Ja gut, das sieht man ja schon an unserer Kapazität. Aktuell haben wir 20-25% unserer Kapazität in der Luft. Das ist natürlich nichts, was ein Unternehmen über einen längeren Zeitraum aushält. Ja, aber wir müssen ja das gesamte Unternehmen finanzieren und das gelingt nicht mit so geringer Kapazität. Deswegen ist es natürlich ganz wichtig, dass es uns gelingt, jetzt sukzessive unsere Kapazität aufzubauen, dass der Markt das zulässt. Und deswegen haben wir eben noch einen weiten Weg vor uns. Also wir haben die notwendige Voraussetzung geschaffen, dass wir dieses Unternehmen gerettet haben. Endgültig gerettet ist es aber erst, wenn wir wieder vollständig fliegen.
Die Grundlage allen Übels ist Corona und vor allem die Unsicherheit über die Frage, wie geht's weiter, wann wird sich das bessern, wann wird es eine Impfung etc. geben. Sehen Sie es eigentlich als ein Problem an, dass sich weder Europa noch die Fluglinien auf irgendeine Art einheitliche Regelung einigen konnten? Im Grunde macht ja jedes Land, jede Fluglinie, was sie glaubt, dass sie tun will.
Sie haben natürlich recht mit Ihrer Beobachtung, aber ich glaube, um fair zu sein, man darf vielleicht in der aktuellen Phase auch nicht viel anderes erwarten. Die Corona-Krise hat ja alle Nationen dieser Welt völlig unvorbereitet getroffen und dementsprechend haben natürlich auch alle im akuten Krisenmanagement erstmal das getan, was aus ihrer Sicht notwendig war, um die Pandemie einigermaßen unter Kontrolle zu kriegen. Und da haben gerade die Österreicher und die Europäer, glaube ich, auch einen sehr guten Job gemacht. Jetzt ist es natürlich unbedingt notwendig, gerade vor der Erkenntnis, dass die Corona-Krise vielleicht auch noch deutlich länger dauert, dass wir jetzt in einen Modus hineinkommen, in dem Reisefreiheit und Gesundheitsschutz nicht weiter in einem Widerspruch zueinander stehen. Und dafür ist es natürlich erforderlich, dass man erstens von kurzfristigen Reiseverboten, Einreiseverboten, Landeverboten etc. wegkommt, die einfach pauschal ausgesprochen werden, sondern dass wir hinkommen in einen Modus, wo Menschen, die gesund sind und nicht ansteckend sind, reisen können, selbst wenn sie aus Krisengebieten kommen. Und dazu gibt es eigentlich nur einen Weg, nämlich dass flächendeckende Corona-Tests für Reisende mindestens mal aus Risikoländern eingeführt werden. Und dafür braucht es natürlich gewisse Standards. Aber wenn diese Standards mal da sind und die Industrie arbeitet daran und muss daran arbeiten, gemeinsam mit den Regierungen. Wenn diese Standards einmal da sind, dann kann man auch hoffentlich auf jegliche Pauschalverbote zum Reisen verzichten und dann auch in Corona-Zeiten zumindest was Ähnliches wie Reisefreiheit wieder ermöglichen.
Für den Touristen, der einmal im Jahr fliegt, mag der Corona-Test gut und letztlich auch egal sein, aber der Geschäftsreisende, den Sie ja eigentlich als Kunden, als wichtigen Kunden wieder zurückgewinnen wollen, wenn der zweimal im Monat fliegt, will der nicht zweimal im Monat einen Corona-Test machen. Wie lösen Sie denn dieses Problem?
Na gut, ich fürchte, wir müssen uns alle damit abfinden, dass das so ganz bequeme und barrierearme Reisen, wie wir es früher kannten, eben jetzt so schnell nicht wieder zurückkommen wird. Und das ist dann halt ein Preis dafür, dass wir reisen, dass wir Corona-Tests machen müssen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch große Hoffnung in die Testentwicklung, weil da wird natürlich auch sehr viel Geld zurzeit rein investiert. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass diese sehr unangenehmen, sehr teuren und sehr langwierigen Tests, die heute quasi den Standard ausmachen, dass die über kurz oder lang auch von wesentlich einfacheren, schnelleren und günstigeren Testmethoden ersetzt werden.
Mir selbst ist es passiert, dass die Flugbegleiterinnen durchs Flugzeug gehen und niemanden ermahnen, bitte setz die Maske überhaupt auf oder richtig auf. Glauben Sie, dass Sie in Ihren Flugzeugen auch diese jetzt zum Beispiel Maskenpflicht nicht rigoroser kontrollieren sollten?
Das sollte natürlich anders sein und ich bin davon überzeugt, dass wir sehr, sehr streng sein müssen beim Thema Maskenpflicht, weil das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass wir auch die Flugzeuge in den Flugzeugen weiter alle Sitze besetzen können und deswegen ist das enorm wichtig und mag sein, dass es jetzt auch die ein oder andere Anlaufschwierigkeit auf dem einen oder anderen Flug gegeben hat. Aber für mich ist vollkommen klar, diese Maskenpflicht ist eine Maskenpflicht. Und deswegen ist es auch die Aufgabe unseres Kabinenpersonals, diese Maskenpflicht durchzusetzen.
Corona hat jetzt dazu geführt, dass Sie im ersten Halbjahr als Fluglinie knapp 300 Millionen Euro Verlust gemacht haben. Können Sie mir drei wichtige Voraussetzungen nennen, die notwendig sind, damit die AOA wieder positive Zahlen schreibt?
Ja, wir haben einen sehr, sehr detaillierten Businessplan entwickelt, wie wir jetzt aus dieser Krise herauskommen. Und dieser Businessplan, der sieht in der Tat vor, dass wir spätestens im übernächsten Jahr in deutlich schwarzen Zahlen sind. die dazu allerwichtigste Voraussetzung ist natürlich, dass das Reisen wieder ermöglicht wird und dass die Passagiere auch wieder Vertrauen haben, dass das Reisen verlässlich möglich ist. Also wir sehen aktuell, dass es eine hohe Unsicherheit bei den Passagieren gibt, was dazu führt, dass sie nur sehr kurzfristig buchen. Und das ist natürlich keine sehr nachhaltige Situation. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir Vertrauen erzeugen, dass die Regierungen Vertrauen erzeugen, dass es verlässliche Prozesse und verlässlichen Umgang auch mit Einreiseverfahren etc. gibt, damit die Passagiere wieder Zutrauen haben, dass man reisen kann. Und dann wird das Reisen auch wieder zurückkommen. Das ist erstmal die allerwichtigste Voraussetzung.
Das heißt aber, die vergangenen Wochen waren eigentlich extrem kontraproduktiv mit fast täglich neuen Meldungen, was man darf und was man nicht darf.
Absolut. Also das war schon sehr, sehr ärgerlich. Und deswegen ist es eben auch unsere Forderung, wir müssen wegkommen von pauschalen Verboten, Landeverboten, Einreiseverboten hin zu flächendeckenden Corona-Tests für Reisende aus Risikogebieten. Dann lassen sich Reisefreiheit und Gesundheitsschutz miteinander kombinieren.
Was sagt die Politik zu Ihrem Wunsch?
Ja, ich glaube, die hören, was wir sagen und was wir jetzt auch zuletzt gesehen haben. Die Tatsache, dass die Landeverbote nicht verlängert wurden und die Tatsache, dass die Einreisebestimmungen, die verhängt wurden hier in Österreich, dass die wenig Pauschalverbote beinhalten und sehr stark mit dem Instrument der Tests arbeiten. Ich denke, daran erkennt man schon, dass auch in der Politik die Gedanken in eine ähnliche Richtung gehen. Aber es ist sicherlich noch ein Weg zu gehen.
Sie haben einmal gesagt, es sei die Aufgabe von Managern, Veränderungsbedarf zu erkennen und darauf zu reagieren. Was ist aus Ihrer Sicht der größte Veränderungsbedarf der Auer?
Ja, da gibt es natürlich nicht nur einen Punkt, an den wir ran müssen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir als Unternehmen gerade in der Art, wie wir intern zusammenarbeiten, anders aus der Krise herauskommen müssen, als wir reingekommen sind. Wir müssen nicht nur schlanker, schlagkräftiger, flexibler rauskommen und auch letztlich kostengünstiger, weil wir müssen ja auch noch einen sehr, sehr großen Kredit vom Staat wieder zurückzahlen, sondern es sind ja auch Themen wie Homeoffice, wie eine lange Kurzarbeit, die wir hier haben, aber auch gleichzeitig einen Riesenschub in der Digitalisierung, die es uns ermöglichen werden, in Zukunft hoffentlich auch anders miteinander zu arbeiten. Und wir stellen jetzt ganz vieles von dem, was wir bisher selbstverständlich gemacht haben, stellen wir jetzt auf den Prüfstand. Welche Projekte brauchen wir wirklich? Welche Bereiche müssen in der Art und Weise arbeiten, wie sie heute arbeiten? Und wo können wir vielleicht agiler, digitaler und sonst was werden? Und das ist jetzt etwas, was im Augenblick für uns sehr, sehr stark im Fokus steht, weil wir wollen natürlich aus dieser Krise heraus nicht einfach so wieder auftauchen, wie wir reingegangen sind, sondern wir wollen uns in dieser Krise auch ein Stück modernisieren und schlagkräftiger machen, damit wir in der Zukunft, die vielleicht ein bisschen anders aussieht wie die Vergangenheit, dann auch flexibel und erfolgreich überleben können.
Das heißt, Sie wollen und können und müssen jetzt auch eine Reihe von alten Zöpfen abschneiden, die bisher quasi immer dran geblieben sind, obwohl jeder gewusst hat, sie sind unpassend?
Ja, das ist jetzt natürlich eine sehr abstrakte Aussage, aber natürlich darf es in einer Krise auch keine heiligen Kühe geben.
Man sagt Ihnen nach, Sie greifen eigentlich alles an und wollen ganz vieles verändern. Sind Sie deswegen eigentlich im Unternehmen unbeliebt oder sind Sie beliebt?
Ja, die Frage, die sollten Sie unseren Mitarbeitern stellen, nicht mir. In der Tat, ich habe einen großen Ehrgeiz, dieses Unternehmen in ein Stadium, in einen Modus zu bringen, in dem es diesem Unternehmen besser geht als früher. Weil dieses Unternehmen, und das wissen Sie so gut wie ich, das hat natürlich eine sehr auch emotional schwierige Geschichte hinter sich. Ist jetzt 63 Jahre alt oder 62, 63 Jahre alt und war lange in einem langen Zeitraum sehr, sehr nah an unter der Nulllinie, ist von einem Sparprogramm ins nächste geschlittert. Und ich glaube, das ist für ein Unternehmen nicht gut. Und man spürt hier auch überall die Narben aus dieser Zeit. Und der Weg raus aus einer solchen sozusagen halbdepressiven Situation kann natürlich nur sein, dass es gelingt, stabile, gute wirtschaftliche Zahlen zu schreiben. Weil das ist die Voraussetzung dafür, dass man wachsen kann, dass man investieren kann, dass man neue Flugzeuge bekommt, dass man neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen kann. Und da habe ich einen großen Ehrgeiz, das hinzubekommen, wohl wissend, dass viele andere sehr fähige Vorgänger von mir bisher an dieser Aufgabe, ja, ich will nicht sagen gescheitert sind, aber sie zumindest nicht ganz so haben zu Ende bringen können, wie sie sich das wahrscheinlich selber vorgenommen haben. So, und da sehe ich jetzt natürlich schon auch in dieser Krise eine Chance, dass wir uns hier vielleicht beschleunigt und schneller einen Wandel vollziehen können, als wir das vielleicht ohne Krise gekonnt hätten. Also Beliebtheit ist für mich jetzt kein primäres Kriterium, Ich glaube aber nicht, dass ich jetzt extrem unbeliebt bin im Unternehmen.
Sie wollen also eigentlich gemäß einem anderen Motto von Ihnen handeln, das da lautet, je schwieriger die Situation, desto radikaler und stärker müssen die Maßnahmen gesetzt werden.
Ja, so ist ja auch die aktuelle Lage. Ich glaube, das spürt ja auch jeder. Die Pakete, die wir geschnürt haben, auch mit dem Personal jetzt zum Beispiel oder mit dem Flughafen, das sind ziemlich radikale Pakete. Das ist so. Das ist natürlich der Situation geschuldet. Ein Absatz dieser Situation wäre das auch nicht möglich gewesen. Umgekehrt könnten wir die Situation aber auch sonst nicht bewerkstelligen. Ja, und ich glaube, das ist ganz normal, das korreliert miteinander. Das ist aber nicht nur in unserem Unternehmen so. Das gilt ja auch für unser Land. Die Maßnahmen, die Politik vor dem Hintergrund von Corona gesetzt hat, waren ja auch sehr radikal in der Not und sie waren auch richtig.
Wenn Sie sagen, eine Führungsebene wird gestrichen, rund 1100 Menschen sind zu viel im Unternehmen, heißt das aber zwangsläufig, die Strukturen können einfach überhaupt nicht mehr so ausschauen wie vorher.
Ja, jetzt muss man die Sachen vielleicht nicht ganz durcheinander werfen. Wir haben das, also was Sie ansprechen, Führungsebene gestrichen. Das ist etwas, was wir vor Corona bereits gemacht haben oder zumindest initiiert haben. Es wurde dann während des Lockdowns quasi umgesetzt. Das war aber eher Zufall. Das hatte was damit zu tun, dass wir auch schon vor Corona erkannt haben, dass wir mal vielleicht eine zu vielschichtige, zu bürokratisierte Struktur haben und erkannt haben, dass wir mit 90 Führungskräften weniger, also dass es fast 30% weniger Führungskräften auskommen und dementsprechend auch weniger Organisationseinheiten. Natürlich, wir müssen laufend die Organisation anpassen und wir schauen uns auch jetzt nochmal nach Corona an, ob wir die Struktur nochmal an bestimmten Stellen anpassen müssen, weil wir auch wissen, wir werden planerisch zumindest in 2 Jahren etwa 80% nur noch der Größe haben, die wir vor Corona hatten und deswegen brauchen wir weniger Personal und dann auch etwas schlankere Strukturen.
Ihr Hauptproblem vor Corona, glaube ich, kann man zweifellos sagen, war die Konkurrenz der Billigflugunternehmen. Die sind Ihnen in Wien regelrecht um die Ohren geflogen, haben die Preise gedrückt und die Gewinne gedrückt. Hat sich an dieser Situation durch Corona eigentlich etwas geändert?
Also erstmal, weil Sie sagen, unser größtes Problem. Also Wettbewerb ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes und wir stellen uns gerne dem Wettbewerb. Aber Sie haben natürlich recht, vor Corona war Wien wahrscheinlich das Eldorado der Billigflieger, das größte Schlachtfeld der Billigflieger in Europa. Insofern war das für uns in der Tat eine sehr herausfordernde Situation. Inwieweit sich das jetzt ändert, wird sich zeigen. Ja, wir haben natürlich gesehen, es gibt bestimmte Anbieter, die aus dem Markt gegangen sind oder jetzt in einer ganz anderen Art und Weise in den Markt zurückkehren, als sie vorher drin waren. Und dann ist es ja auch nicht nur eine Frage, wer ist da, sondern auch, mit wie viel Kapazität ist er da und wie verhält er sich. Ich glaube, das ist noch zu früh, da eine abschließende Beurteilung anzustellen. Jeder versucht natürlich jetzt, die Chancen der Krise zu ergreifen. Das ist auch richtig. Aber ich glaube, der Appetit für sinnlose Preiskämpfe und sinnlose Marktanteilsschlachten ist vielleicht dem einen oder anderen vergangen. Fakt ist, dass Lebenserfahrung ja zeigt, Krisen beschleunigen Denkprozesse. Und ich denke, in diesem Fall ist es sicherlich ganz gut, wenn der Denkprozess etwas beschleunigt wurde.
Aber die Gegenwart zeigt, Level ist zwar weg, hat quasi diesen Preiskampf aufgegeben, Lauda Motion oder Lauda ist de facto in Ryanair aufgegangen, was möglicherweise aber noch schlimmer wird, als es vielleicht schon war. Und Wizz Air schleudert mit jeder Menge Preisaktionen im Moment die Tickets auf den Markt. Also noch ist der Denkprozess nicht ganz weit fortgeschritten, oder?
Also es ist nicht meine Erwartung, dass der Wettbewerb sich hier verabschieden wird oder so, sondern es wird natürlich weiter hier starken Wettbewerb mit Billigfluggesellschaften geben. Und ich denke, was Sie gerade beschreiben, das zeigt das auch. Und deswegen wird es auch weiter für uns sehr wichtig sein, dass wir bei uns die Strukturen so aufstellen, dass wir in der Lage sein werden, auch in einem billigflugintensiven Wettbewerbsumfeld zu überleben. Ob das wieder so dramatisch wird, wie es vor Corona war, weiß ich nicht. Aber wenn es so kommen sollte, dann müssen wir auch damit in der Lage sein, umzugehen.
Im Rahmen der Staatshilfe, die für Sie beschlossen worden ist, ist ja auch beschlossen worden, dass man eine Art Anti-Dumping-Gesetz macht mit einer Art Mindestpreis pro Flug. Glauben Sie, dass dieses Verbot A, tatsächlich umgesetzt werden kann, auch auf EU-Ebene, und dass es am Ende wirklich irgendetwas bewirkt?
Also erstmal, ich glaube, der Begriff Mindestpreis ist hier falsch. Es geht hier ja vor allen Dingen darum, dass solche Kostenpositionen, die durch Steuern und Gebühren direkt den Passagieren zuzuordnen sind, dass die dem Passagier quasi durchgereicht werden. Das ist, glaube ich, die Idee, die dahinter steckt. Und ob das logistisch umgesetzt werden kann, ist es sicherlich herausfordernd. Aber ich habe verstanden, dass das Ministerium da relativ zuversichtlich ist, dass sie da einen juristisch gangbaren Weg für finden werden. Ja, ist das jetzt gut oder schlecht und wie wirkt sich das auf den Wettbewerb aus? Ich weiß es nicht, aber eins weiß ich, diese ultra billigen Tickets, also für 99 Cent nach Mallorca, für 9,90 Euro nach Paris, da kann man in der Tat drüber streiten, ob die sinnvoll sind. Ökonomisch sind sie schon mal nicht sinnvoll, weil da ist das Geld schon ausgegeben, wenn der Passagier durch die Sicherheitskontrolle gegangen ist, die auch der Billigflieger bezahlen muss. Die sind aber auch ökologisch sehr fragwürdig, weil damit erzeugt man eine künstliche Nachfrage. Leute fliegen übers Wochenende nach Paris, um sich da mit Freunden zum Bier zu treffen. Kann man darüber streiten, ob das auch unter ökologischen Gesichtspunkten sinnvoll ist. Und es ist natürlich auch eine politisch schwierige Sache, weil das heizt natürlich gerade diese Diskussion rund um das Fliegen und das Klima nochmal umso mehr an, wenn Flugtickets zu solchen Ramschpreisen verkauft werden. Insofern, ich glaube, es schadet nichts, wenn da gerade in diesem untersten Preissegment etwas Ruhe einkehrt.
Der Wunsch ist verständlich, ökologisch ist es auch verständlich, aber glauben Sie wirklich, dass sich die Billigfluglinien, die Konkurrenz daran halten wird und muss, nicht zuletzt auch deswegen, weil die meisten einen Sitz im Ausland haben? Kann es nicht sein, dass die einfach darauf pfeifen und weitermachen wie bisher?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, das werden wir jetzt alle mal miteinander abwarten. Aber eins weiß ich schon, auch wenn das umgesetzt wird und auch angewendet werden muss, dann heißt das nicht, dass deswegen Flugtickets sehr teuer werden. Weil in jedem Fall reden wir hier nur über Summen, die irgendwo in der Größenordnung bis zu maximal 40 Euro sich bewegen werden. Und das wird nicht dazu führen, dass deswegen breite Bevölkerungsschichten vom Fliegen ausgegrenzt werden. Und ich denke, der Demokratisierungsprozess in der Fliegerei, der in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat, der wird bleiben und das ist auch gut so.
Bis es wieder besser läuft, haben Sie ja beschlossen, Ihre Flotte auf 60 Flugzeuge zu reduzieren. 9 davon sind Langstreckenflugzeuge. Jetzt sind ja viele dieser Flugzeuge relativ alt. Wäre es eigentlich nicht jetzt die beste und billigste Gelegenheit, neue Flugzeuge anzuschaffen?
Also erstmal, Sie sagen relativ alt und ich glaube, der Begriff relativ ist da ganz wichtig, weil wann ist ein Flugzeug zu alt, um es zu fliegen? Wir haben heute in unserer Langstreckenflotte 12 Flugzeuge, von denen sind 3 so alt, dass man sagen würde, die müssen jetzt wirklich bald ausgetauscht werden. Die sind also 28 und 29 Jahre alt.
Ja, die gehen eh weg.
Genau, die gehen eh weg. Was aber umgekehrt heißt, die übrig bleiben, die verbliebenen 9 Flugzeuge, die sind dann wieder relativ jung.
Also ja schon, aber die sind dann 20, 21 Jahre alt. Sie haben für 10 Jahre eine Garantie für Langstrecke abgegeben. Das heißt, Sie müssen innerhalb dieser Zeit diese Flotte ersetzen. Und wann, wenn nicht jetzt, bekommen Sie Flugzeuge am Markt, egal ob sie gebraucht oder neu sind, so billig, nie wieder.
Ja, das ist richtig, aber wir waren auch noch nie so nah an der Insolvenz wie jetzt. Und das ist natürlich auch nicht die Situation, in der man mit vollen Händen auch günstige Flugzeuge kauft. So, wenn sich überraschende Opportunitäten ergeben würden, würden wir sicherlich drüber nachdenken, aber aktuell haben wir keine konkrete Planung, dass wir jetzt in ein neues Flugzeugmuster gehen würden.
Das heißt, Sie würden vielleicht gerne, aber Sie können nicht.
Ja, man ist also wollen und können ist ja im Leben häufig nicht deckungsgleich und das trifft auch hier drauf zu.
Wenn Sie, nehmen wir mal an, bis 2024, 2025 in die Zukunft schauen, wie schaut die Auer neu, die ja so propagiert worden ist, dann konkret aus? Wie viele Flugzeuge, glauben Sie, wie viele Mitarbeiter, wie viel Langstrecke?
Also unser Businessplan, der endet im Jahr 2023, also jetzt in der Excel-Tabelle sozusagen. Dann werden wir 60 Flugzeuge haben, eine deutlich harmonisiertere Flotte, weil es werden ganze Flotten nicht mehr da sein. Also wir werden keine Propellerflugzeuge mehr haben, keine Dash mehr haben. Wir werden keine 319 mehr haben und werden damit eine wesentlich kostengünstigere und homogenere Flotte insgesamt haben. Und wir werden dann hoffentlich auch wieder rentabel sein, und zwar ordentlich rentabel. Müssen wir übrigens auch, weil wir brauchen diese Rentabilität, um die Bankkredite zurückzubezahlen. Und wenn dieser Zustand dann so eingetreten sein sollte, und ich bin sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen wird, wenn uns jetzt nicht Corona noch in großem Stil einen Strich durch die Rechnung macht, dann werden wir zu dem Zeitpunkt natürlich sehr intensiv drüber nachdenken, wie wir uns weiter erneuern und wie wir vor allen Dingen wieder ins Wachstum reinkommen. Und die eine der großen Baustellen ist natürlich, dass unsere Langstreckenflotte mit 6 777 und 3 767 natürlich keine günstige Struktur hat. Da müssen wir natürlich ran. Dann haben wir auf der Mittelstreckenflotte sicherlich auch Bedarf, dort in neue Generationen von Flugzeugen reinzugehen, die weniger Treibstoff verbrauchen. Das sind dann alles Themen, die dann, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann bei uns auf der Agenda stehen werden. Aber ich glaube, wir müssen erst unsere Hausaufgaben machen.
Soll die Auer ein Premium-Carrier bleiben?
Also natürlich werden wir immer einen anderen Premium-Anspruch haben, als das viele Billigflieger haben. Aber gleichzeitig müssen wir auch immer in der Lage sein, solche Passagiere mitzunehmen und auch anzusprechen, die tatsächlich nur auf den Preis schauen. Unsere Flugzeuge haben halt viele Sitze, die haben halt 180 Sitze und wir müssen diese 180 Sitze 8-mal am Tag füllen. Und das geht nicht nur mit Premium-Passagieren. Das geht auch nicht nur mit Billigpassagieren, sondern wir müssen dann den Mix ermöglichen und müssen es schaffen, dass wir, wie in der Vergangenheit auch, dass wir Premium-Passagiere ansprechen und denen ein aus ihrer Sicht adäquates Reiseerlebnis bieten, aber gleichzeitig auch Passagiere ansprechen, denen es nicht um Premium, sondern nur um den Preis geht und die dann auch ein entsprechend abgespecktes Produkt erleben. Und genau diesen Spagat, den wir Netzwerkfluggesellschaften schon seit vielen, vielen Jahren leben, den werden wir auch in Zukunft leben.
Aber das abgespeckte Produkt für die, die wenig für ihr Ticket zahlen, das kann man ja noch verstehen. Es sitzen aber oft 3 Reihen davor oder 3 Reihen dahinter, solche, die das Dreifache für dasselbe Ticket bezahlt haben, und die kriegen aber dann auch nur Süßes oder Saures.
Ja, es lässt sich eben nicht ganz so schön differenzieren wie im Automarkt. Das ist so, aber es ist am Ende ja auch nicht nur eine Frage dessen, wo sitzt der Gast und welches Catering bekommt er, sonst geht ja auch um das Gesamtangebot, was erlebt er am Boden, auch welche Flexibilitäten hat er mit dem Ticket, wie schaut es mit dem Gepäck aus, also es gibt ja ganz, ganz viele Aspekte. Und dann gibt es natürlich etwas, was auf alle abstrahlt, nämlich welche Professionalität, welche Freundlichkeit, welche Servicezugewandtheit, welche technischen Standards, welche Verlässlichkeit im Flugplan, in der Pünktlichkeit, in der Regelmäßigkeit bietet eine Fluggesellschaft. Und da können wir, glaube ich, schon sehr stolz sein auf das, was Austrian Airlines hier in den letzten Jahrzehnten erarbeitet hat. Und da sind wir, glaube ich, wirklich führend.
Das heißt, Sie arbeiten jetzt daran, dass die Austrian Airlines in ein paar Jahren nicht nur wieder komplett Flüge sind, sondern dass sie auch einfach auf neuen Beinen stehen und wirtschaftlich in die Zukunft schauen können.
Das muss ja das Ziel sein. Alles andere wäre ja auch völlig idiotisch. Insofern ist das genau das Ziel, das wir verfolgen. Der Weg dahin ist natürlich durch Corona deutlich schwieriger geworden, als er vorher war. Aber wie gesagt, Corona erlaubt es eben auch, Dinge vielleicht schneller und radikaler und effizienter umzusetzen. Und deswegen bin ich auch eigentlich sehr hoffnungsvoll, dass wir diesen Weg schaffen werden. Und auch wenn der Weg schwierig sein wird, das Ziel ist ausgesprochen attraktiv. Weil dann sind wir ein rentables Unternehmen, das wächst, das investieren kann, das neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellt. Und das ist das, was in Wahrheit wirklich Spaß macht. Auch als Chef eines Unternehmens macht es keinen Spaß, Sanierungsschritte zu setzen, Mitarbeiter abzubauen, Flugzeuge zu verkaufen. Genau das Gegenteil macht Spaß. Und dorthin möchte ich auch kommen.
Das heißt, das war jetzt ein quasi Plädoyer, dass Sie hier mindestens eine zweite Amtszeit haben, damit Sie auch die positiven Seiten erleben können.
Also ich arbeite jedenfalls sehr, sehr gerne bei Austrian Airlines und fühle mich zusammen mit meiner Familie sehr wohl in Wien.
Da spricht der Optimist aus Ihnen.
Optimisten leben länger und deswegen bin ich gern Optimist.
Vielen Dank für das Gespräch. Ja, der Chef von Austrian Airlines ist zuversichtlich, dass es mit der Luftfahrt wieder aufwärts gehen wird, dass die Auer wieder in die schwarzen Zahlen kommen wird. Aber es wird dauern, sagt Alexis von Hunsbuch. Das war Flightcast für heute. Bitte geben Sie uns wieder Feedback. Wir freuen uns über Lob, ebenso wie über konstruktive Kritik und natürlich auch über Themenanregungen. Sie erreichen uns über flightcast@outlook.com. Bis zum nächsten Mal.
Das war die heutige Folge von Flightcast. Bleiben Sie dran. Demnächst geht es weiter mit spannenden Themen rund um die Luftfahrt.